Hab ich die Überschrift gegeben auf dem Browsermarkt oder wart ihr das?
Nee, das warst du.
Das warst du.
Finden wir das cool, diese Überschrift?
Das passt nicht mehr so wirklich, ne?
Nee, wie wollen wir denn die Sendung nennen?
Das geht ein bisschen querfeldein von den Themen, ne?
Querfeldein nennen wir die. So, das ist gut.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Herzlich willkommen zur Technikwürze 117. Querfeldein haben wir die Sendung genannt. Ich bin David Maciejewski mit am Mikrofon, mit ein wenig Grundrauschen von Dirk Jesse.
Ja, schöne Grüße aus Dresden.
Diesmal direkt per Skype zugeschaltet, nicht über Telefon, und den Stefan Nitsche.
Hi zusammen.
Ja, wir haben heute unsere Sendung wieder in drei Themenbereiche untergliedert: News, Empfehlungen und die Mecker-Ecke. Und wir haben uns noch gar nicht geeignet auf die Reihenfolge, deswegen fange ich einfach mal mit meinem News-Teil an. Und zwar die News, die Spiegel und alle, die ganze Presse dominiert hat quasi. Google hat einen Browser rausgebracht, nennt sich Chrome. Eure ersten Eindrücke von Chrome?
Ja, erster Eindruck, optisch sehr schön reduziert, also man darf darüber streiten oder es gibt da sicherlich mehrere Meinungen, wie reduziert so ein Browser sein kann oder wie er sein sollte. Wenn man sich andere ansieht, da sind immer so schöne bunte Buttons. Und das fehlt in Chrome ja irgendwie alles. Aber ich muss sagen, ich habe es eigentlich seit der ersten Minute genossen, dass das typisch Google so eine sehr zurückhaltende Oberfläche war. Was die Technik betrifft, wenn man dahinter die WebKit-Engine sieht, da hatte ich eigentlich ziemlich großes Vertrauen, dass es so halbwegs gut geht, was der Browser da rendert, und das wurde eigentlich auch nur bestätigt, und ich fand eigentlich wirklich sehr knuffig, sehr klein, der war ja ruckzuck installiert und ja, angenehm schnell.
Mhm. Stefan?
Ja, ich kann eigentlich noch gar nicht so richtig viel dazu sagen. Ich habe mir natürlich auch angeguckt und ich habe mir auch mit Freude den Comic durchgelesen.
Oh ja, das habe ich auch gemacht, ja.
Das war wirklich mal eine sehr kreative Idee. Ja, ich finde ihn auch schnuckelig. Ich habe ihn jetzt nur auf XP laufen, weil auf meinem Parallels auf dem Mac halt nur XP läuft. Aber ich finde ihn süß. Er ist schön reduziert, wie der Dirk auch gerade schon sagte. Und er ist auf jeden Fall schnell. Also er rennt, gerade was JavaScript angeht, bei Google Mail und anderen Web-Applikationen wirklich wie Sau. Und ich glaube, dafür ist er auch da. Und ja, mal schauen, was Google damit anfangen wird.
Vielleicht erzählen wir nochmal kurz die Geschichte, wie es eigentlich zum Chrome-Browser kam, für diejenigen, die vielleicht die letzten zwei Wochen verschlafen haben. Google hat irgendwie mal so einen Comic herstellen lassen von irgendeinem ganz bekannten Comic-Analyse-Typen. Der hat das ganz schön gemacht, ein paar Seiten, den ganzen Browser irgendwie dokumentiert, wie was funktioniert. Das Ding hat irgend so ein Idiot oder vielleicht war es eine Presse-Marketing-Maßnahme veröffentlicht und die ganze Welt hat drüber berichtet, und dann hat Google gesagt, okay, ihr könnt ab heute Abend unseren Browser runterladen. Das haben dann alle so gemacht, dass insgesamt Google jetzt schon einen Marktanteil erreicht von circa, keine Ahnung, was war es, 3% oder so. Also hat glatten Prozentpunkt mehr als Safari, was auch nicht so schwer war. Nichtsdestotrotz, viele haben sich den Browser angeschaut und ein, zwei Tage später gab es schon die ersten Ernüchterungen, dass viele sagten, Mensch, Google hat ja so tolle Funktionen drin, hat die Suchmaske abgeschafft und jetzt gibt es nur noch eine URL-Leiste, und da reingetippt bietet Google sofort Vorschläge. Nachteil bei dieser ganzen Geschichte ist, dass jedes einzelne Wort, jeder Buchstabe, den ich eintippe, direkt, sofern ich das nicht konfiguriere, an Google gesendet wird. Und das ist so ein bisschen die schlechte Note dabei, ne?
Habe ich nicht ganz so ein großes Problem damit.
Nee.
Also ich habe es eigentlich in den Anfangszeiten von den Browsern immer für einen Fluch empfunden, dass man, wenn man eben aus Versehen nicht ganz konzentriert vom Browser saß und seine Suchanfrage eben nicht in die Google-Leiste oder ins Suchfeld eingetragen hat, sondern das ist mir wirklich öfters passiert, dass ich meine Suchtexte in die URL gehackt habe und dann immer ziemlich einen Blödsinn daraus bekommen habe, beziehungsweise irgendwelche Fehlermeldungen. Also ich genieße es eigentlich an der Stelle. Ich würde mich auch freuen, wenn es andere Browser übernehmen, dass man dort wirklich, dass es eins wird. Ja. Also ich finde, diese Entwicklung eine extrem vorteilhafte. Und wenn ich ins Suchfeld gehe, dann freue ich mich ja auch über jeden, dass sofort ein Suchergebnis kommt. Und ich denke, die Funktion, so wie sie Google umgesetzt hat, dass sie sowohl die eigenen Favoriten automatisch durchsucht, als auch gleichzeitig eine Google-Suche startet, die Kombination fand ich eigentlich recht angenehm. Mhm.
Ich muss allerdings ein bisschen üben am Anfang, gerade mit diesem Suchfeld, wie das da funktioniert. Habe es dann irgendwann gelernt, dass ich mit einem Tabulator arbeiten muss und erstmal eine Webseite besuchen muss. Hintergrund dessen, wenn ich jetzt auf Amazon einmal war und habe da einmal was gesucht, dann merkt sich Google Chrome das automatisch und ich kann beim nächsten Mal einfach dann Amazon eintippen, drücke den Tab und direkt in das Suchfeld, das Suchwort, was ich suchen will. Probleme hatte ich allerdings auf meinen Webseiten, als ich die besucht hatte. Ich weiß nicht, ob man irgendwie das Formular irgendwie vorbereiten muss, damit er das übernimmt. Auf jeden Fall hat er bei 2-3 Webseiten von mir das Ding nicht übernommen. Vielleicht lag es ja daran, dass meine Webseiten einfach valide sind und es deswegen nicht funktioniert hat.
Ja, du bist einfach nicht suchmaschinenoptimiert, David.
Genau. Das muss unvalide sein, damit es funktioniert. Ja, Google Chrome. Wollen wir noch was loswerden über den Browser? Ich denke, in der Presse ist genug erzählt worden. Ne?
Denke ich auch.
Es gibt eine relativ interessante Zusammenfassung von einem Google-Mitarbeiter, der uns ja nicht ganz unbekannt ist, und zwar vom Herrn Meyert. Irgendwie ein Blogbeitrag über so ein paar Sachen, die nicht überall in der Presse standen und mit sehr interessanten Links. Das können wir vielleicht noch mit ins Inhaltsverzeichnis hinterher aufnehmen. Aha,
gern. Mhm. Dann frühstücke ich die nächsten zwei Newsbeiträge ganz kurz mal ab. eBay hat eine neue Plattform ins Netz gestellt, und zwar auf amerikanischer Seite, nennt sich World of Goods. Und da zu finden werden in Zukunft Ökoprodukte sein, die gerade in den USA stark am Kommen sind. Ökoprodukte meint sowas wie Kosmetika, die hergestellt wurden ohne Tierversuche, oder andere Sachen, die aus Natural, keine Ahnung, irgendwie so Umweltzeugs hergestellt sind, also ohne großartig die Umwelt zu verschmutzen. Hört ihr mich noch?
Ich höre dich noch.
Ach so, das Rauschen von Dirk ist gerade ein bisschen. Dirk, sag auch nochmal was.
Dirk, das Rauschen von Dirk ist weg, weil Dirk weg ist.
Perfekt, dann laden wir ihn gleich nochmal ein. Ansonsten nochmal kurz die Sache zu Ende gebracht. World of Goods, derzeit noch nicht in Deutschland verfügbar. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Auch das Design ist so ein bisschen mehr in Naturalien, Naturprodukte und sowas gemünzt. Schöne Geschichte. So, jetzt versuchen wir nochmal den Dirk reinzuziehen.
Man sieht, das mit der Autosuggestion klappt hervorragend.
Ja, super toll. So, wir warten auf das Grundrauschen.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Na, klappt
nicht.
Ja, bitte?
Liegt das eigentlich am Osten, dass es so rauscht? Oder?
Ich denke ja. Es muss bei der Grenze geht es direkt rapide ab, denke ich. Die Verbindung ist auch so weit. Nach dahin.
Ja, richtig, genau.
Und die alten Leitungen und so, das muss man verstehen. Obwohl, haben die nicht inzwischen alle Glasfaser? Sind besser ausgerüstet als wir? Ich glaube, da war was.
Ja, ich glaube, das mit den Glasfasern war auch der Grund dafür, dass die alle kein DSL gekriegt haben.
Stimmt, obwohl ich mittlerweile DSL über VDSL, über Glasfaser habe.
Ja, das gibt.
So, jetzt ziehen wir nochmal den Dirk rein.
Oh, jetzt höre ich es auch klingeln.
Super, ne? Hallo Dirk. Ja. Wir haben dein Grundrauschen vermisst.
Hier ist Amstep an meinem Festrechner.
Oh, ja, das klingt übel. Wollen wir dich per Telefon zuschalten? Wollen wir das so machen?
Wäre wahrscheinlich sinnvoller.
Ich glaube, das ist sinnvoller, genau. Dann haue ich dich mal weg und melde mich bei dir. Bis dann.
Alles klar.
Ja, klappt doch wieder hervorragend heute. Und diesmal liegt es nicht bei mir, ich schwöre. Ich habe diesmal eine Software genommen, die pausenlos aufnimmt.
Super.
Ohne die Skype-Unterbrechung nach 15 Minuten, aber es musste ja wieder was mit Skype kommen. Ich glaube, es wird mir nicht gelingen, einen Telefonanrufer per Konferenz zuzuschalten. Deswegen lege ich mal auf eben, Stefan. Ruf dann mal den Dirk an und schalte dich dazu. So muss das sein bei Skype. Bis gleich.
Alles klar.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
So, und jetzt rufen wir mal den Dirk an.
Hier ist er.
Hallo Dirk.
Wunderbar.
Wunderbar, jetzt klingst du auch besser. So.
Mein Rechner fährt zwar gerade wieder hoch, aber der braucht jetzt ein Weilchen.
Ah, ist egal. Ich mache den mal weiter. Ich ziehe mal den Stefan rein.
Jo. Ich weiß immer nicht, woran das dann liegt, wenn der hier abschmiert. Also ich habe gerade im Hintergrund im Firefox versucht, eine Seite zu öffnen und ja, ein Klick auf die Google, aufs Google-Suchfeld und dann ist Skype hier wahrscheinlich komplett abgeschossen.
Ah, super. Stefan haben wir auch wieder in der Leitung.
Servus.
Und Dirk, gut, dass du eben nicht mitgehört hast, was wir hier aufgenommen haben. Du wirst deine Freude hinterher haben. Aber wir meinen es nicht böse, wir haben dich
ja. Ja, ich bin jetzt wieder mit meiner sexy Telefonstimme da.
Ja, klingt viel besser.
David, das schneiden wir doch raus hinterher, oder?
Ach so. Ja, ich schicke dir das und wenn du keine Lust hast, dann bleibst du.
Scheiße.
Also, ich hatte gerade gewinnt, die neue eBay-Plattform, amerikanerweise die World of Goods. Und was ich entdeckt habe, das ist eher eine Empfehlung als eine Neuheit, und zwar die Webseite TypeChart. Ist vielleicht auch eventuell sogar ein alter Hut. Bei TypeChart kann man sich ein bisschen Typografie angucken, und zwar von verschiedenen Fonts, wie das ausschaut. Das Rendering auf Windows und Macintosh ist so ein bisschen emuliert, habe ich das Gefühl. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, wie sie es gemacht haben. Man erkennt auf jeden Fall einen Unterschied und kann sich dazu gleich das CSS anschauen, Copy and Paste, um es schnell nachzumachen, wenn man nicht kreativ genug ist. Diese Geschichte. Ja, ich bin soweit durch mit den News. Wer möchte weitermachen?
David, fängst du an?
Ich bin Stefan? Schon fertig. Achso. Stefan, dann mach du doch.
Ja, ich kann gerne was sagen, kein Problem. Ja, ich habe eigentlich keine so wirklichen News. Ich habe mir mal Gedanken drüber gemacht. Das können wir jetzt vielleicht auch ganz gut einbauen zwischen David und Dirk, die ja beide irgendwie sehr newslastige News haben. Ich habe mir in der letzten Zeit Gedanken über CSS-Strukturierung und Coding-Guidelines gemacht, weil ich in der letzten Zeit immer wieder in großen Projekten war und irgendwie festgestellt habe, dass viele Agenturen das halt nicht haben und mir gedacht habe, da sollte man doch mal was tun. Mhm. Und im Grunde gibt es verschiedene Ansätze. Also es gibt einmal diese CSS-Strukturierung, was zum Beispiel CSS-Doc macht, da ist der Dirk natürlich Fachmann für, soweit ich das weiß, oder?
Ja, kann ich gleich gleich was dazu sagen.
Okay, und es gibt viele verschiedene Ansätze, die auch großartig breitgetreten werden im Internet, wo Leute ihre Ansätze zeigen und wo die auch durchaus auch aus großen Firmen kommen und höchstwahrscheinlich auch Erfahrungen mit sehr großen Projekten haben. Ich persönlich finde den Ansatz von CSS-Doc ein bisschen oversized für so Alltagsarbeit. Viele Leute sagen auch in der Theorie gut, allerdings ein bisschen problematisch für den Alltagseinsatz, und die nachträgliche Dokumentierung von Styles ist einfach wirklich ziemlich schwierig und ziemlich umfangreich. Deshalb wollte ich euch einfach mal fragen, wie ihr das denn macht.
Okay, presche ich mal vor. Ich habe also bei Sevenload, als wir bei Sevenload waren, also das halbe Jahr, wo ich da gearbeitet hatte, waren wir ja bekannterweise in Italien eine Woche und haben uns das gut gehen lassen. Andererseits haben wir auch gearbeitet und Coding Guidelines erstellt, die sehr wichtig waren. Coding Guidelines in erster Linie natürlich fürs Programmieren in Sachen PHP, CSS und HTML. Wie das zu gestalten ging, war dann eher so meine Richtung, das zu bestimmen. Bei PHP war es natürlich immens wichtig, ja, dass nicht der eine so schreibt und der andere so schreibt. Da kriege ich zum Beispiel einen völligen Riss, wenn ich da irgendwas vom Kollegen sehe, was nicht so formatiert ist, wie es die Standards sind, und dann musst du da später wieder was umformatieren. Da haben wir einen richtig, richtig guten Konsens gefunden. Konsens deswegen, weil der eine schreibt es gerne eher so, der andere schreibt seine Funktion gerne so, und der meint, ja, bei Peer schreiben sie alle so, der andere meint, nein, bei uns im Framework schreiben sie alle so. Wie gesagt, da haben wir was Tolles gefunden. Das Ding könnte man eigentlich auch irgendwann mal online stellen, oder wir stellen es mal in eine Spezialsendung vor, wäre vielleicht auch mal so ein Thema. Und in Sachen CSS und HTML habe ich es natürlich ähnlich gehandhabt. Da war die Basis natürlich unsere Coding Guidelines in Sachen PHP. Und heute in der Agentur, oder vielmehr bei Sevenload, habe ich mir so einige Sachen angewöhnt, die ich damals nicht so gemacht habe, wie zum Beispiel Schreibweise von Variablen oder Attributen oder was auch immer. Und das setze ich heute konsequent fort in Sachen CSS. Jetzt ist es natürlich nicht so bei uns in der Agentur, jetzt in Hannover, dass wir eine Coding-Guideline aufgestellt haben. Da ist es vielmehr so, dass ich, wenn ich den Kollegen HTML oder CSS zeige oder ich sage, wir bannen irgendwas auf, dann wird es doch hoffentlich so gemacht, wie ich denen das zeige, und dann wird es konsequent so gemacht. Und wenn es nicht konsequent so gemacht wird, dann wird es danach so konsequent gemacht. Das ist zumindest der Plan. Aber bisher gab es auch Schwierigkeiten sind natürlich dabei, weil vielleicht ein oder zwei Teammitglieder noch nicht so fest wirklich in CSS sind, sodass sie Ahnung haben oder das strukturiert abarbeiten können. Also von daher bin ich ganz gespannt, was du uns gleich noch erzählen wirst. Aber Dirk, wie ist so deine Erfahrung in deinem Alltag?
Na, ich wollte erstmal nochmal was zu CSS-Doc sagen. Das ist nur, das Projekt ist ja im Frühling letzten Jahres entstanden. Da gab es auch relativ schnell dann eine Webseite auf css.net, und da ist jetzt in den letzten Monaten auf der Seite nicht allzu viel passiert. Im Hintergrund hat sich da doch schon aber einiges gedreht. Wir sind also kurz davor, eine erste wirklich eine vollständige Spezifikation davon zu haben, die dann auch in Kürze veröffentlicht werden soll. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich Ende September noch werden. Im Moment hänge ich da noch ein bisschen, ich muss da noch ein bisschen was dazu liefern, aber ich denke mal, das ist relativ schnell hinzukriegen. Was das Ziel von CSS-Doc ist, eben die Art und Weise, das zu kommentieren, Style Sheets, ist sehr an Java-Doc bzw. Script-Doc angelehnt, das, genau, was aus dem Programmiersektor eigentlich Programmierern her bekannt und vertraut ist. Und das geht eigentlich auch ein bisschen darüber hinaus, dass es eigentlich nur darum geht, das Ganze, den einfachen Quelltext in einer einfachen Form zu kommentieren, sondern wir wollen eigentlich damit auch erreichen, dass wir das Ganze wirklich durch Maschinen bearbeiten lassen können. Das ist das große Ziel von CSS-Doc, dass wir beispielsweise wirklich die Möglichkeit haben, in Entwicklungsumgebungen wie Aptana, wenn man sich das mal an, wenn man dort ein CSS-Style-Sheet mal sich einliest und man lässt sich die Outline geben, dann stehen also sämtliche CSS-Regeln untereinander ohne irgendeine Hierarchie, da ist nichts eingerückt, gar nichts, ne?
Ja.
Und mit den Ansätzen, die wir jetzt bei CSS-Doc beispielsweise neben den reinen Kommentarfunktionen verfolgen, ist, dass wir dort beispielsweise eine Section-Bildung machen können, sodass wir wirklich dort die Möglichkeit haben, auch von der Maschine jetzt ein Style-Sheet wirklich gliedern zu lassen in der Outline, dass wir Möglichkeiten haben, über Schlüsselwörter Parser auf das Style-Sheet anzusetzen, sodass Optimierungen in bestimmten Bereichen eines Style-Sheets nach gewissen Regeln, so wie sie bei so beispielsweise CSS-Teil, die vorgibt, komplett durchziehen kann, und dass auf der anderen Seite andere Bereiche, wo beispielsweise ein Parser-Hack verwendet wird, dass sowas ausgeklammert werden kann automatisch. Also dass man dort die Möglichkeit hat, wirklich mit programmierten Parsern dort drüber zu ziehen und die Style-Sheets entsprechend zu bearbeiten, beziehungsweise auch in der Entwicklungsebung dort ein bisschen Gliederung in diese Style-Sheets reinzubekommen und das eben das Ganze automatisiert ablaufen zu lassen.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sobald wirklich Plugins dafür da sind, für Aptana, für Dreamweaver oder wie die anderen Tools auch alle heißen, meinetwegen auch gerne für TextMate oder BBEdit, dass, wenn sowas optimiert, automatisiert gemacht werden kann, so dass ich während der Eingabe meiner CSS-Regeln beispielsweise die ganze Dokumentation über wenige Mausklicke beziehungsweise Tastatur-Shortcuts machen kann, dann stelle ich mir das relativ komfortabel vor. Im Moment ist es der ganze komplette volle Text muss geschrieben werden. Soweit ich weiß.
Meine, das kann man im Moment, ich mache es mir zumindest einfach so, ich habe einfach kleine Textblöcke bei mir als kleine Kurzsnippets in Aptana eingebunden, sodass ich mir also einen normalen Kommentar oder eben auch den File-Kommentar am Seitenanfang einfach per Klick in das Style-Sheet ziehe und dann eigentlich nur umschreiben muss. Im Moment geht es halt einfach nicht anders. Der Aufwand, der wirklich dahinter steckt und den man leider am Anfang komplett unterschätzt oder einfach nicht mitbekommt als Nutzer, ist, damit es eben solche Parser geben kann, muss da wirklich erstmal eine komplette, vollständige Spezifikation her. Wie sieht so ein Tag aus? Wie wird der gelesen? Welche Zeichen kann der enthalten? Also das ist hochgradig spezialisiert, was man da aufschreiben muss. Und der Tom Klingenberg hat da eine ganze Menge Zeit mittlerweile schon reingesteckt, um das wirklich so detailliert alles aufzuschreiben, dass das wirklich nachher sich ein Programmierer schnappen kann und ein Parser danach schreiben kann, der dann auch wirklich verlässlich funktioniert. Und das ist jetzt der große Aufwand, der im Verlauf des letzten Jahres im Prinzip geschehen ist und der eigentlich jetzt kurz vor Fertigstellung steht. Ja, deswegen ist es immer, auf alle Fälle ist es auch unser Wunsch, dass es eben so implementiert werden kann, aber das sind eben die Vorarbeiten, die da geleistet werden müssen und die leider etwas Zeit brauchen, da wir es ja alle irgendwo auch nebenher machen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also auf jeden Fall ist das ein Ansatz, der vielversprechend ist. Aber solange er noch mit so viel Aufwand verbunden ist, konnte ich mich bisher noch nicht dazu durchringen, das einmal stringent durch ein ganzes Projekt durchzuziehen. Aber ich bin guter Dinge, dass das eventuell in Zukunft einfacher wird.
Also ich kann es verstehen, auf alle Fälle, dass der Schreibaufwand ist ja relativ hoch. Und sicherlich wenn ich eine normale kleine Seite mache, dann oder auch eine größere, dann es lohnt sich nicht immer, das so detailliert aufzuschreiben. Aber wenn ich mir beispielsweise an größere Projekte denke, an der Uni, an der ich arbeite, das Web-Content-Management-System, das ist doch sehr, sehr umfangreich, auch und anspruchsvoll vom CSS her, weil ich beispielsweise nicht nur das gesamte Frontend dort im CSS habe, sondern auch beispielsweise das gesamte Editieren für die einzelnen Redakteure zum Teil im Frontend passiert und dort sehr viele abhängige Formatierungen reinkommen. Also das nimmt mittlerweile eine Größenordnung an. Dort ist einerseits sicherlich das Gliedern von Stylesheets unumgänglich, um dort überhaupt noch Übersicht zu behalten. Andererseits kann ich mir eben vorstellen, dass genau bei der Größe, die solche Projekte annehmen, eben auch eine umfangreiche Kommentierung sehr, sehr sinnvoll ist, eben um dort eben wirklich auf Dauer wirklich die Macht über das Stylesheet zu haben und nicht umgedreht.
Ich glaube, wir drei sind uns auch einig, dass wir sagen, also CSS, ich nenne ihn jetzt mal Code, obwohl es eigentlich kein Code ist, also den CSS-Text als solches sollte man strukturieren und sollte ihn auch sauber machen. Und desto größer das Projekt wird, da gebe ich dir, Dirk, natürlich recht, das habe ich auch bei Sevenload gesehen, ist, dass du es, keine Ahnung, in verschiedenen Sektoren, Bereichen oder was auch immer aufteilst und nach der Hierarchie schaust und dir da gewisse Sachen überlegst. Wenn es da eine Dokumentation gibt, die das Ganze in eine Regel bringt, umso besser, wenn sie automatisiert genutzt werden kann. Aber auch bei Kleinprojekten muss ich sagen, vielleicht sollte man nicht gleich diese Dokumentation da einsetzen oder verwurschen, aber zumindest auch bei ganz kleinen Projekten nicht einfach auf loshacken, weil es eben mal schnell gemacht werden muss, weil der Chef sagt, wir brauchen eine kleine Vorschaltseite und mach mal eine Tabelle rein und mach's mal eben, es muss schnell gehen, nichts da. Schön sauber machen, dann kann daraus auch später eventuell ein größeres Projekt werden.
Ja, ich denke auch über das wie man jetzt wirklich Kommentare reinschreibt, muss man sich eigentlich gar nicht streiten. Das ist wirklich, das sollte für den Start oder für die ersten Projekte wirklich erstmal jeder machen, wie er es für richtig hält. Ne? Das Wichtige ist erstmal, dass, denke ich mal, dass überhaupt eine Art der Gliederung drin ist.
Absolut, ja.
Und ob man jetzt, wenn man im Netz mal ein bisschen guckt, es gibt jetzt zig verschiedene Vorschläge, wie man das macht. Und von einer einfachen Einteilung, erst das Layout, dann die Farben und wie man das jetzt nur einteilt. Ne? Oder andere sagen eben, alle Selektoren mit den verschiedenen Hierarchien eben, beziehungsweise mit einer entsprechenden Tiefe in der Kaskade einfach hintereinander schreiben, um eben Ordnung zu behalten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und alle haben so irgendwo, bringen sie auf alle Fälle den Vorteil der Übersicht und sind sicherlich sehr nach den persönlichen Vorlieben ausgerichtet. CSS-Doc ist hier sicherlich nur ein Ansatz von vielen. Ich glaube nicht, dass es hier einen goldenen Weg gibt. Wir verbinden mit CSS-Doc eben diese Maschinenlesbarkeit, die eben auch ein bisschen Aufwand im Moment bedeutet, aber wir hoffen auf die Zukunft, dass das eben auch eine Unterstützung findet, und wenn es eben durch Parser unterstützt wird, beziehungsweise durch entsprechende Editoren, dann kann das auf alle Fälle ein Weg sein, der dann auch einfacher benutzbar ist und ein paar Vorteile bietet.
Ja, Also zusammenfassend kann ich sagen, aus dem, was ich gelesen habe und auch aus dem, was ich in Projekten mittlerweile erlebt habe, es ist genauso, wie Dirk gerade sagte, es ist überhaupt nicht wichtig, in erster Linie nicht wichtig, welche Konventionen man beachtet und welche Sortierungsmöglichkeiten man nutzt oder welche Kriterien man dafür ansetzt, sondern es ist in erster Linie wichtig, dass das ganze Team die Kriterien kennt, die man aufstellt und dass einfach sowas durchgehalten wird. Weil gerade bei größeren Projekten kommt irgendwann der Punkt, wo es umschlägt und dann wird das ganze Projekt nicht mehr handelbar und dann gibt es Kosten, Kosten, Kosten und das interessiert dann letzten Endes auch die Projektmanager und die Controller, wie es dann doch aussieht. Und wenn ich, weiß ich nicht, 2-3 Tage brauche, um mich in den CSS-Code von einem Projekt einzulesen, dann mache ich einfach was falsch oder beziehungsweise nicht ich, sondern da macht derjenige, der es geschrieben hat, was falsch. Und es ist möglich, egal welchen CSS-Code, ob es jetzt der CSS-Code von einem 3-Seiten-Projekt oder von einem 20.000-Seiten-Projekt ist, den so übersichtlich zu halten, dass man sich mit möglichst geringer Einarbeitungszeit, ohne wird es nie gehen, aber mit möglichst geringer Einarbeitungszeit darin zurechtfindet, das muss möglich sein und das geht auch. Wichtig ist dafür nur, dass das Team, dass im Team ein Konsens herrscht und dass das verbreitet ist und dass alle das wissen.
Also auf jeden Fall sollte die Gliederung sein, damit man schon zumindest diese Doppelung vermeidet, die so typisch sind für kleine Webseiten, die eben zusammengeschustert werden, dass sich mehrere Sachen durch die Vererbung in CSS ganz einfach überschreiben. Okay.
Ganz genau. Ja, dann habe ich noch 2 Ilities aufgetrieben, beziehungsweise Bilities. Es gibt ja schon Usability, Credibility, Accessibility und noch einen Haufen anderer Abilities. Aber in der letzten Zeit stößt man immer mehr auf 2 neue Abilities oder naja, so neu sind sie eigentlich gar nicht. Einmal die Findability, also die Auffindbarkeit von Informationen und einmal die Desirability. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es wirklich ausgesprochen wird, aber ich glaube, ich bin einigermaßen nah dran. Ja, die Desirability ist die eine Eigenschaft, die beschreibt, wie sehr eine Seite den Wünschen, Vorstellungen und Erwartungen des Benutzers entspricht, wobei sie eher von Freude und Genießen und Überraschung geprägt ist, als jetzt die User Experience, die ja die Erwartung und die Erfahrung eher meint. Also das ist eine Ability, die meiner Meinung nach noch etwas unscharf ist. Aber die Findability ist sehr interessant. Und zwar geht es dabei darum, auf welchen Wegen man welche Informationen findet. Es geht um Informationsstrukturierung, um Informationsdesign und so weiter. Also das, ich wollte da jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen. Ich wollte das nur einfach mal in den Raum werfen. Man solle mal ein bisschen googeln und mal ein bisschen schauen. Und da findet man viele, viele lustige und sehr interessante Dokumente dazu.
Auch bei Wikipedia, wie ich gerade feststelle.
Auch bei Wikipedia. Ja, ganz genau, richtig. Okay. Es gibt sogar schon ein Buch übrigens, das fällt mir gerade ein. Es gibt ein Buch aus dem O'Reilly Verlag, das ist leider noch nicht übersetzt, glaube ich. Es heißt Ambient Findability und ist von dem gleichen Menschen, der auch geschrieben hat Information Architecture for the World Wide Web. Und das Buch ist wirklich sehr gut. Es ist ziemlich dünn und auch nicht gebunden, aber sehr interessant auf jeden Fall. Mhm.
Link liefern wir am besten auch nochmal dazu. Ne? Ich notiere gerade mal.
Ich habe einen Haufen Links, die ich gleich gerne dir senden werde.
Du kannst sie auch im Google-Dokument hinterlegen.
Ach so, natürlich.
Ganz toll. Okay, dann bist du soweit durch, ne?
Ja, das stimmt.
Dann kommen wir mal zu dir, Dirk, und deine News für diese Woche.
Ja, ich hätte als erstes einen kurzen quasi Erlebnisbericht vom vergangenen Webkongress in Erlangen.
Sehr schön, den ich leider verpasst habe, ja.
Ja. Ich auch. 2 Tage ging es, und zwar jetzt vergangenen Donnerstag und Freitag, der 4. und 5. September, hat das Ganze stattgefunden. Nicht teilgenommen, sondern durchgezogen von Rechenzentrum der Uni Erlangen, speziell unter der Leitung von Wolfgang Wiese. Und die Jungs haben es wirklich hinbekommen, einen 2-tägigen Kongress mit vielen, vielen richtig spannenden und sehr professionellen Vorträgen auf die Bühne zu ziehen, wo nach meiner Meinung so ziemlich alles wirklich funktioniert hat. Also das ging los, damit das die ganze Übernachtung und die Organisation auch für uns Referenten mit einem kleinen Treffen am Mittwoch begonnen hat, wo wir uns alle schon mal gesehen haben, dann das Einschreiben oder am ersten Tag ging also wirklich wunderbar kurz und knackig von der Bühne. Das WLAN während der gesamten Veranstaltung war stabil, hat prima funktioniert, Essen war lecker und war alles ziemlich schnell und unkompliziert und ja, die ganze Technik, die da genutzt wurde, hat also auch alles reibungslos gepasst. Dazu eben ein unheimlich spannendes Programm an Vorträgen, sehr breit gestreut. Beim letzten Mal oder beim ersten Webkongress vor 2 Jahren ging es ja sehr in Richtung Barrierefreiheit oder sehr konzentriert auf die Barrierefreiheit. Das war diesmal immer noch eins der Hauptthemen, wobei aber insgesamt es doch etwas breiter gestreut war. Also es ging auch in Richtung Mikroformate, JavaScript, Ajax, Layout-Gestaltung, geschickten Content fürs Web und diese ganzen Sachen. Ja, wir waren mit dem Webcodes sehr, sehr gut vertreten.
Ja.
Es waren also, glaube ich, 7 vortragende Webcodes dabei. Dazu saßen noch, ich glaube, mal annähernd genauso viele hörend im Publikum. Waren also da recht konzentriert. Was hoffentlich niemandem negativ aufgestoßen ist, weil man sich doch eben zum Teil dann doch schon sehr gut kennt und auch mal auf eine Frage im Vortrag dann denjenigen dann im Vornamen angesprochen hat. Also die Vertrautheit kam sicherlich durch. Aber also ich fand es eine wirklich tolle Veranstaltung und wenn man das vergleicht mit vielen anderen Kongressen, die vom Preis her deutlich höher liegen, dann kann man eigentlich nur den Veranstaltern da für die Zukunft alles, alles Gute wünschen. Und ich hoffe, dass es eben nicht, weil sie den Zeitraum ein bisschen wechseln wollen, in dem sie das machen, nicht erst in 2,5 Jahren den nächsten Webkongress abhalten, sondern vielleicht sich doch überlegen, das schon in 1,5 Jahren zu machen, weil die Veranstaltung hätte es wirklich verdient.
Vielleicht in einem Jahr, wenn wir noch gelegener.
Ah, nee, sie sind eben jetzt in diesem Bereich auch September, wo wohl an der Uni das Problem ist, dass da einerseits viele Kongresse parallel laufen, wo man sich teilweise eben wirklich die Hörerschaft wohl offensichtlich ein bisschen wegnimmt. Zum anderen ist es wohl an der Uni auch ein bisschen ein Problem, weil da wirklich gerade irgendwie Ferienzeit ist und irgendwie haben sie da Schwierigkeiten, das Ganze immer zu organisieren. Deswegen wollten sie das zeitlich etwas im Jahr verschieben. Das war irgendwie der Grund, also so habe ich es verstanden und wollten aber eigentlich ihren 2-Jahres-Rhythmus beibehalten, deswegen dann von 2 auf 2,5 Jahre gehen und also ich habe den Vorschlag gemacht und glaube ich 2, 3 andere sind auch mal an die Organisatoren rangetreten, ob man nicht doch vielleicht schon, wenn dann nach 1,5 Jahren das nächste Mal das machen kann.
Dann ist es ja umso ärgerlicher für mich, dass ich nicht dabei war.
Ja, also was soll ich sagen, du hast halt richtig was verpasst.
Ja.
Nee, war wirklich klasse.
Okay. Erlangen an sich, ganz kurz noch, Erlangen an sich ist auch eine schöne Geschichte gewesen oder hast du davon weniger mitbekommen?
Erlangen selbst habe ich nicht gesehen, weil wir sind doch eigentlich fast nur zwischen Hotel und Kongress beziehungsweise in der Abendveranstaltung und wieder ins Hotel gependelt. Was war alles sehr gut organisiert, war aber eben auch relativ voll die Tage, das ging also am ersten Tag um 10 Uhr los und ging bis abends um mit ein bisschen überziehen, glaube ich um 6:30 war der letzte Vortrag zu Ende und dann ging es um 7:30 schon mit der Abendveranstaltung los und am zweiten Tag ging's, hat das Ganze wieder früh um 9 gestartet, sodass wir also nicht wirklich Erlangen angeschaut haben. Was man vielleicht noch sagen sollte, es wurden alle Vorträge per Mikrofon aufgenommen. Sie werden also in Kürze alle als in MP3-Form sicherlich auf den Seiten des Webkongresses zur Verfügung stehen. Und dazu auch größtenteils, ich hoffe eigentlich alle, meine stehen schon zur Verfügung, alle Folien der Vortragenden werden mindestens, denke ich mal, im PDF-Format gleichfalls bereitgestellt. Mhm. Dass man sich wirklich die einzelnen Sachen durchaus nochmal anhören kann. Und in vielen Fällen ist das, denke ich mal, auch sehr gut nachverfolgen, auch wenn es eben bloß der Ton ist.
Okay, feine Sache.
So, was hatte ich als nächste News? Jetzt muss ich erstmal selber wieder in die Liste gucken. Ja, bei der Gelegenheit eigentlich nur ein kleiner Teaser. Also in Sachen Webcrowds wird es auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender geben. Wir haben uns also bei der Gelegenheit in Erlangen über das große übergeordnete Thema geeinigt und werden jetzt in den nächsten Wochen, das wird dann auch in der Webcrowds-Mailingliste in Kürze Thema sein, Beitragsthemen suchen. Mehr sei dazu im Moment noch nicht verraten. Als nächste News wollte ich eigentlich nochmal, du hattest ursprünglich gesagt, da wäre noch jemand, du hättest jemand von Microsoft an der Strippe, den wir eventuell hier mit dabei haben wollten in der Sendung. Deswegen hatte ich mir die Beta 2 nochmal angeguckt, das IE 8. Mhm. Und hatte da sind mir so einige Fragen hochgekommen, weil ich hatte sie mal auf einige Seiten losgelassen und habe ein bisschen in Richtung CSS-Unterstützung geschaut. Mhm. Da sind einige Fragen hochgekommen. Also auf der einen Seite ist die Rendering Engine, die ja offensichtlich neu ist, doch mittlerweile deutlich standardkonformer und stellt also das, was ich gesehen habe, weitgehend alles fehlerfrei dar. Also ich habe keine großen Probleme mehr entdeckt. Was mir aber aufgefallen ist und was ich auf einigen Seiten eben auch gelesen habe, ich bin aber dort einfach nicht genau informiert, wie weit das aussieht. Es scheint so, als ob einige Sachen, die der Internet Explorer 6 bzw. 7 an proprietären Sachen schon unterstützt hat, dadurch jetzt unter den Tisch fallen. Ein Beispiel, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Transparenz bzw. die Eigenschaft Opacity, die hat der Internet Explorer ja nicht wirklich unterstützt bisher, hatte aber diese proprietäre Möglichkeit über diese Filterfunktion angeboten, die letztendlich dasselbe Ergebnis geliefert hat. Und so eine Sachen fallen natürlich jetzt weg. Meines Wissens ist aber Opacity auch noch nicht Teil des CSS 2.1 Standards.
Und deswegen ist es nicht mehr drin.
Sondern ist, glaube ich, CSS 3 und ist damit im Moment vollkommen raus.
Genau. Ich hatte ja schon in der letzten Technik für zur Sendung erzählt, das, was ich auch von Microsoft in Berlin bei dieser Veranstaltung mir habe sagen lassen, ist, dass sie nichts mehr einbinden, was nicht wirklich schon, naja, fast beschlossener Quasi-Standard ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass genau dieses Feature, was eventuell in den vergangenen Versionen schon drin war, rausgeflogen ist. Also sobald es irgendwie fest Standard ist und sich wahrscheinlich nicht mehr ändern wird, erst dann nehmen die CSS-Sachen mit in den Explorer.
Ja. Also das ist sicherlich, das ist jetzt eine Eigenschaft, die mir rausgefallen, die sicherlich oft benutzt wird von verschiedenen Leuten. Ich benutze sie auch sehr gerne. Wo man eben diese proprietäre Variante hatte, die aber eben, wie gesagt, optisch dasselbe Ergebnis geliefert hat. Daran muss man sich jetzt einfach gewöhnen, dass das im Moment jetzt mit dem Explorer 8 dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr funktioniert.
Schade.
Aber ansonsten hoffe ich eigentlich trotzdem drauf, dass die letzten CSS-Bugs, die ich jetzt offensichtlich beim Surfen gesehen habe, noch verschwinden. Mir war aufgefallen, dass es wohl einige Probleme noch mit Hover-Effekten gibt, nach wie vor. Ich hoffe, dass sie die noch fixen. Mhm. Und ansonsten ja, freue ich mich auf alle Fälle auf den neuen Browser, weil ich denke, neben den Geschichten, die jetzt auch viel geschrieben wurden im Zusammenhang mit Google Chrome, dass das eben ein Weg ist, den IE6 jetzt weiter in die Knie zu zwingen, ist natürlich auch ein möglichst guter und mit möglichst innovativen Features bepackter IE8 ein Zugpferd, was natürlich das Gleiche bewirkt.
Und ich kann mich nur wiederholen, also es ist ein schöner Browser.
Ja.
Alle anderen, auch meine Arbeitskollegen auf der Arbeit, als ich da mit so einem Microsoft Internet Explorer T-Shirt rumgelaufen bin nach dem Kongress diese Woche, die hatten mich alle ganz schief angeschaut, haben gesagt, du Internet Explorer? Nein, ich muss sagen, es ist wirklich ein schöner Browser und CSS-Unterstützung. Müssen wir mal warten, wie der denn schlussendlich in der Final kommt, obwohl er eigentlich feature-complete ist. Also ich denke mir, das, was jetzt drin ist, wird so bleiben, es werden höchstens einige Bugs noch entfernt.
Genau, also soweit, deswegen habe ich eigentlich auch Hoffnung, weil auch der IE7 war eigentlich mit der Beta 2, glaube ich, damals wurde schon ausgerufen, feature-complete, und die hatten damals trotzdem noch eine Beta 3 und einen Release-Kandidat vorgeschoben und haben immer wieder eben noch Bugs beseitigt, und auch da war es, ist ja noch ein relativ großer Sprung im IE7 gewesen. Mhm. Na, und das Feature, was ich eigentlich beim IE8 gar nicht, was man gar nicht groß genug herausstellen kann, ist meines Erachtens eben das, was auch Google Chrome jetzt mitbringt, ist diese Bearbeitung von einzelnen Prozessen in den einzelnen Tabs.
Genau, dass die voneinander unabhängig sind, ja.
Den ganzen Browser runterschmeißen kann. Das, was mir beim Firefox 3 fast täglich passiert. Mhm.
Dass dir der Browser abkackt.
Dass mir der Browser abkackt, weil eben irgendwo sich beim PDF, beim Öffnen eines PDFs im Browser, der Browser verschluckt oder dass irgendein JavaScript in die Knie geht und letzten Endes dann der gesamte Browser irgendwo geschlossen werden muss und neu gestartet, mhm. was eigentlich immer ziemlich nerviges ist.
Genau.
Und genau das wird eben dadurch verhindert, dass eben kann eben ein Tab wirklich nicht mehr funktionieren, aber der Rest ist wirklich weiterhin benutzbar.
Ja.
So, und als letzte, weniger News, aber mehr so, hat eher so informativen Charakter, etwas, was mit dem iPhone im Prinzip aufgekommen ist und dem Safari, das sind die CSS Transforms, die ein Teil des CSS 3 Standards sein könnten werden, ne? Das ist eine Sache, dass man zumindest auf dem iPhone Safari, ich habe es mir eben auch auf dem Webkongress etwas genauer von Paul Backos, dem kreativen Kopf hinter jQuery UI, ein bisschen genauer erklären lassen, eine Möglichkeit, die Ebenen CSS-Elemente sowohl in der Ebene als auch im Raum auf eine ganz einfache Art und Weise transformieren zu können. Also man kann das einerseits eine Perspektive vorgeben und andererseits annähernd beliebige Transformationen um die eigene Achse letzten Endes generieren und so ganz tolle Effekte zaubern. Paul Backos hat in seinem eigenen Blog, ich habe es auch hier schon ein paar Sachen verlinkt in Google Text, mal an einer kleinen Spielerei ausprobiert. Er hat beispielsweise für den Safari ein jQuery-Plugin geschrieben, was so einen Coverflow-Effekt erzeugt, wo also wirklich ähnlich wie es im iTunes selber ist, die nicht aktiven Elemente wirklich so räumlich zur Seite gedreht werden. Und was ich eben genauso spannend finde, er hat sich in den letzten Wochen mal hingesetzt und mit einem ähnlichen jQuery-Plugin den Internet Explorer dazu überredet, teilweise Funktionalität von CSS Transforms in den Internet Explorer zu bringen, wo man wirklich, also das sind mir die Augen rausgefallen, als ich das gesehen habe, dass gerade der Browser, über den wir eigentlich gewohnt sind, so zu fluchen, sowas hinkriegt. Und bei Firefox sieht es so aus, dass er sich da an einer Unterstützung über den Umweg von Canvas bzw. SVG gerade rantastet. Es aber so aussieht, als ob mit dem kommenden Firefox 3 dort auch eine native Unterstützung kommen wird. Und das finde ich also eine ganz spannende Sache für die Zukunft. Dort entstehen eigentlich vollkommen neue Möglichkeiten für vor allen Dingen für Web-Applikationen, wie man Sachen im Netz darstellen kann.
Ja. Deswegen macht mir der Job auch so viel Spaß, weil ich das, weil es halt in die Zukunft geht. Verändert sich das.
Ja. Paul Backos hat auch auf dem Webkongress einen sehr tollen Vortrag über die Entwicklung von jQuery UI bzw. die Geschichte und die Weiterentwicklung gezeigt, hat auch am Ende so ein paar Beispiele noch auf den Beamer gesetzt, wo man einfach nur, wo die Kinnlade runtergeklappt ist, wo man wirklich sagt, also wenn das einerseits per Standard in allen Browsern wirklich funktioniert und so einfach dann in Kombination CSS und JavaScript umsetzbar ist, dann ergeben sich dort für die Zukunft eigentlich Gestaltungsmöglichkeiten, wirklich weniger jetzt für Webseiten, sondern für Web-Applikationen, von denen wir wirklich im Moment nur träumen können.
Eine Geschichte, die ich im Rahmen seines Vortrages gelesen habe, ich war ja leider jetzt eben nicht dabei, ist, dass jQuery's UI sich auch hervorragend anbietet für hochskalierende Projekte, die wirklich ein bisschen größer sind. Zumindest das, was ich gelesen habe, soll es kaum auf die Performance drücken. Ist er darauf ein bisschen eingegangen?
Ja, er hat da ein bisschen was dazu erklärt, wie die Entwicklung war, auch wie die Ansätze eben waren, dass einerseits jQuery ja im Moment noch nicht so eine Art Framework ist, sondern jQuery im Prinzip erstmal nur eine recht grundlegende Sammlung von
Funktionen ist.
Ja, sehr, ich würde mal die Betriebssysteme nennen, sehr einfachen Grundfunktionen. Und mit jQuery UI im Prinzip jetzt, genauso wie Scriptaculous für Prototype, jetzt quasi eine Art Layout- und Effekt-Framework drüber gesetzt wird. Und er hat dort ein bisschen erzählt darüber, wie eben diese grundsätzlich verschiedenen Ansätze dort ein bisschen kollidiert haben am Anfang, wie man das Ganze gestaltet. Deswegen auch damals die Entwicklung, wenn man sich noch erinnert, jQuery UI 1.0, was ja ein bisschen in die Kritik geraten war, weil es hier und da ein bisschen geklemmt hat. Und mit der 1.5 haben sie ja nochmal deutlich an der API gedreht und haben mittlerweile, das hat er etwas ein bisschen vorgestellt, kurz und knapp, eine sehr, sehr spannende Art und Weise, wie man einerseits jetzt Funktionen selber schreiben kann. Die Widget Engine, die in jQuery mittlerweile drin ist, die es ermöglicht, eigene Plugins zu schreiben, Plugins beliebig zu erweitern. Das ist eine richtig klasse Art und Weise, um wirklich größere Applikationen zu schreiben. Und von der Geschwindigkeit her ist jQuery UI wirklich ein ganzes Stück besser geworden. Und also gerade in Richtung für große Projekte, er hat dort zwei, drei größere Namen genannt, für die er in der Vergangenheit auch gearbeitet hat und die das eben einsetzen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, deswegen will ich jetzt keinen falschen Begriff jetzt hier sagen, keine falsche Firma. Gibt es also eigentlich keine Bedenken.
Okay, sehr schön. Dann sind wir mit deinen Empfehlungen durch, denke ich, ne?
Ja, das war jetzt eine etwas längere Liste, aber wir sind durch.
Okay, dann kommen wir zu den Empfehlungen. Stefan, möchtest du anfangen diesmal?
Das kann ich gerne machen. Ich schaue eben drauf. Ich werde ja immer hier als völlig außerhalb der Reihenfolge. Jetzt stehe ich hier in der Sendeplanung ganz am Ende. Jetzt muss ich mich völlig.
Ich kann auch gerne vorgreifen, wenn du noch deine
Zeit brauchst. Nein, gib mir eine Sekunde, dann bin ich dabei. Zum einen ist mir sehr positiv und auch sehr negativ in Bezug auf meine Erwartung aufgefallen, der Blogbeitrag Innovationsmaschine Internet Explorer von Peter Kröner. Und zwar hat er ein sehr cooles Weblog, das heißt Die Kunst des Machbaren, ist auch von Gerrit van Aken letztens empfohlen worden, danach sofort in meine RSS-Feeds-Sammlungen gewandert und ja, definitiv also eine Empfehlung wert. Und er hat einen Artikel geschrieben über, oder kurzes Blogpost, über das Thema, was denn alles von Microsoft und vom Internet Explorer quasi erfunden und verbreitet wurde. Und das ist im Prinzip ein Link auf ein englisches Originaldokument und zwar aus dem Blog, glaube ich, drunkenfist.com. Und da hat Rob Larsen geschrieben, ja, so ein bisschen aus Trotz heraus, was denn der Internet Explorer alles für Innovationen gebracht hat. Und das ist schon sehr interessant. Zum Beispiel kommt von Microsoft ja der XML-HTTP-Request, der eigentlich Basis für jegliche Ajax-Technologie war und ist. Und noch viele andere Dinge. Ein iframe und inner HTML, die JavaScript-Property, die erlaubt, HTML-Markup zu schreiben. Und das Favoriten-Icon und so weiter und so fort. Also viele, viele Dinge, die heutzutage ganz selbstverständlich und als gut befunden werden. Und ja, die kommen von Microsoft.
Ganz interessant bei dem Artikel ist auch, ab welcher Version das Einzug gehalten hat. Ne?
Ja, das ist auch richtig. Das XML-HTTP-Request ist ja eigentlich auch nur daraus entstanden, aus der Not heraus, weil die Web-Applikation, die Microsoft geschrieben hat, wie zum Beispiel dieser Outlook Web Access von Exchange, der funktionierte einfach nicht so performant, wie die das gerne gehabt hätten. Und dann haben sie einfach mal in ihren Browser eine Engine eingebaut, die Daten nachladen kann. ohne die Seite zu refreshen. Und damit war im Prinzip so eine Art Ajax geboren. Es hat damals zwar noch nicht den Namen, aber es war auf jeden Fall so der Grundstein. Und das ist, glaube ich, wenn ich das hier richtig richtig lese, seit dem Internet Explorer 5.0 der Fall. Und das ist schon echt sehr interessant.
Ist schon ein bisschen was her, ja.
Ist schon ein bisschen was her, ja. Das stimmt, das ist fast schon antik. Ja, das ist meine eine Empfehlung. Also die werde ich natürlich auch, die ist schon verlinkt in der Sendeplanung übrigens, David.
Ja, ja, ich übernehme das dann, ja.
Und einen sehr lustigen Artikel, den ich gestern gefunden habe, war aus dem Blog Friendly Bit. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, von einem Emil Stenström, ein Artikel darüber, was denn die 7 albernsten Spezifikationen, die das W3C jemals veröffentlicht hat, waren. Und zwar gab es eine Spezifikation zum Beispiel zum Thema Timer, also HTML, und dann im Markup versenkte Timer, zum Beispiel wie lange ein Div angezeigt werden darf und solche Geschichten. Ja, was gibt's noch? Zum Beispiel das CSS-Markup-Modul Level 3 für CSS 3, was jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ist es wieder rausgeflogen? Weiß das jemand?
Ach, keine Ahnung.
Ich glaube, also Markup war vorgesehen, zumindest als Vorschlag, und ist aber, glaube ich, mittlerweile wieder rausgeflogen. Was ja, ganz schön, interessant war, ja. Und was auch das, also auf jeden Fall bei mir am meisten Lachen hervorgerufen hat, war das Thema Accessibility for Old People. Das ist mehr so eine Literaturempfehlung oder eine Literaturbesprechung in Form einer Spezifikation. Und zwar werden da drin erstmal auf ganzen Absätzen definiert, was denn alte Leute sind. Und dazu werden verschiedene Studien verschiedener Universitäten herangezogen, die erklären, von wann bis wann man denn alt ist. Und von, also das ist echt.
Deswegen werden die Jungs nie fertig.
Genau, das ist zu lesen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man bricht ein schallendes Gelächter aus und es ist echt richtig, richtig witzig. Werde ich natürlich auch verlinken.
Sehr schön. Tolle Geschichte. Okay, dann übernehme ich mal. Zwei kurze Sachen möchte ich empfehlen. Das iPhone hat der Dirk schon angesprochen. Wer eine iPhone-Applikation entwickelt, könnte natürlich den Bleistift zur Hand nehmen und ein Stück Papier. Wenn man das ein bisschen ausarbeiten möchte, sollte man sich natürlich dann schon fertige Designs überlegen. Und wenn es im iPhone UI Design sein sollte, kann man sich auf der Webseite von, keine Ahnung, wie sie heißen, Tehan und Lux oder Tehan und Lex oder wie auch immer, ein Photoshop-Dokument runterladen, was sehr, sehr viele UI-Elemente des iPhones mitliefert. Zum Beispiel die ganzen Tasten, Hintergründe, der Startscreen ist drin. Also ich kann ganz, ganz schnell mal irgendwas zurechtdesignen und den Kunden das vorlegen, ohne dass ich jetzt großartig von meinem iPhone Screenshots machen müsste oder müsste in Photoshop irgendwas vormachen, was nicht so aussehen wird wie später. Schöne Geschichte, wer fürs iPhone entwickelt. Und die zweite Geschichte für die Mac-Benutzer, die Safari benutzen. Da gibt es jetzt ein neues Plugin in der neuen Version. Glimpse heißt das Ganze und erweitert den Safari durch eigene Funktionen. Fullscreen ist dabei, zeigt Thumbnails an bei der Google-Suche, bei der Yahoo-Suche, macht ein bisschen was mit den Tabs. Die ganze Suchfunktion wird ein bisschen was erweitert. Teilweise schöne Geschichten dabei, kann man sich mal runterladen. Ich hatte allerdings am Anfang ein bisschen Performance-Schwierigkeiten. Als ich das Ding das erste Mal installiert hatte, ging mein Mac in die Knie. Und auf der Arbeit habe ich einen iMac 24 stehen, voll ausgerüstet. Also, dass der in die Knie geht, das fand ich schon ziemlich merkwürdig. Müsste man sich, wie gesagt, im Detail mal anschauen. Wenn man auf die Suche verzichten möchte, weil man Inquisitor benutzt, wie ich zum Beispiel, dann ist es natürlich ein bisschen schlecht, weil sich die teilweise überlagern, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen mal ein Blickwerk wert. Dirk?
Ja, ich bleibe dann mal gleich beim Thema iPhone. Ich hatte mir, weil ich es bei dir gesehen hatte, dass du eben darauf eingehst, ein paar kleine Tools aufgeschrieben, die bei mir quasi auf meinem eigenen als kleine Essentials laufen. Und die ich einfach mal kurz vorstellen möchte, weil ich denke, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant.
An dieser Ecke, da darf ich mal ganz kurz erwähnen, mein iPhone ist übrigens diese Woche gekommen.
Oi, fein.
Das ist schlecht, weil die hatten das falsche Modell geliefert, damit ging es weg und ich darf 2 bis 3 Wochen warten, bis es schlussendlich da ist.
Fein.
Also erzähl mal schön, ich freue mich.
Ja, das wäre als allererstes, wenn man im Netz gerne surft, und das macht man ja meistens, weil man sich, deswegen legt man sich ein iPhone zu, wie kommt man an seine RSS-Feed ran? Und da kann ich eigentlich nur den großen Newsgator empfehlen, den großen Dienst, der einerseits für Windows den Feed-Dämon kostenfrei zur Verfügung stellt und unter Mac wäre es NetNewsWire. Und hier hat man 2 Alternativen. Einerseits kann man sich direkt NetNewsWire für das iPhone herunterladen. Das ist eins der kostenlosen Tools, die man im App-Shop von iTunes bekommt. NetNewsWire funktioniert an der Stelle ganz genauso wie auf dem Mac, lädt sich also die Feeds komplett runter, sobald man eine Internetverbindung hat, samt Bilder, Grafiken, alles wie man es eben noch von normalen RSS-Newsreader kennt. Und man kann die dann beliebig, wenn man Zeit hat, entsprechend lesen. Was mir dabei aufgefallen ist, weil ich bin ja noch einer der iPhone-Nutzer der ersten Generation, die nicht mit einem UTMS-Zugang gesegnet sind, UMTS, und ich fand den erschreckend langsam im Vergleich zu der Alternative. Und die Alternative finde ich eben besonders spannend, deswegen empfehle ich eben NewsGator. Das Schöne an NewsGator ist, man kann verschiedene Profile online festlegen, unter denen man seinen eigenen RSS-Reader an verschiedenen Stellen konfigurieren kann. Also ich kann also zu Hause mit einem bestimmten Profil arbeiten und mir eine bestimmte Anzahl von Feeds dort bookmarken, und ich kann beispielsweise für mein iPhone ein eigenes Profil anlegen, wo ich beispielsweise auf meine Feeds von Fotoblogs komplett verzichte, weil ich mir eben im Netz oder wenn ich unterwegs bin, nicht unbedingt jetzt nur Fotos angucke, sondern geht es mir wirklich um Nachrichten beispielsweise. Ne? Und gerade von dieser Seite gibt es von NewsGator direkt eine Online-Version des RSS-Readers, und die ist, finde ich, richtig klasse. Also die ist vergleichbar mit dem Google Reader, den es ja auch für das iPhone gibt. Finde ich sogar noch ein bisschen besser als den Google Reader, und es ist eben verdammt schnell. Also es ist wirklich, es ist eine Web-Applikation, die man aber mittlerweile ja fürs iPhone auch per Icon direkt auf den Anführungsstrichen Desktop legen kann. Kann man also auch direkt damit verknüpfen. Es geht also automatisch der Safari auf und bucht sich in die Seite ein. Ist aber dadurch, dass man wirklich nur auf der Webseite ist, man sieht die entsprechenden Links, und je nachdem, wenn man eben in RSS-Feed eine Überschrift anklickt, wird eben der entsprechende Text geladen aus dem Netz und angezeigt. Funktioniert in vielen Fällen deutlich schneller als die Variante NetNewsWire, weil der eben erstmal komplett den gesamten Bestand an Bookmarks aktualisiert.
Gerade zur Aktualisierung habe ich eine Frage. Ich nutze NetNewsWire auf meinen Macs und synchronisiere sämtliche RSS-Feeds über einen eigenen FTP-Account, also mit meinem Root-Server, wo die ganze Show so hochgeladen wird und runtergeladen wird. Es gibt bei NetNewsWire auch die Option, den NewsGator-Online-Zugang zu benutzen. Was nutzt denn die iPhone-Applikation? Auch FTP und NewsGator-Online, oder wie synchronisiert sich NetNewsWire auf dem iPhone?
Der nimmt NewsGator-Online.
Okay, also könnte ich mit meinen FTP-Zeugs da nicht weiterkommen?
Vermutlich nicht. Aber wie gesagt, ich müsste dafür nochmal reingucken. Wie gesagt, ich habe ihn eine Weile verwendet. Ich dachte wirklich, dass als das rausgekommen ist, also die Online-Version, die iPhone-Seite von NewsGator Online, die gibt es schon eine ganze Weile. Die gab es wirklich bereits letztes Jahr im November und hat seitdem sehr hohe Qualität abgeliefert. Mhm. Und der NetNewsWire kam ja jetzt raus mit den iPhone-Apps mit der Version 2.0 der iPhone-Software jetzt im Juli diesen Jahres. Und was man dort einfach sagen muss, die Bedienung ist doch ein bisschen, hängt der Online-Version deutlich hinterher.
Okay.
Also, und was jetzt direkt die Synchronisierung jetzt alternativ per FTP angeht, da bin ich nicht so bewandert, weil ich, wie gesagt, ich nutze immer nur den Online-Dienst von NewsGator mit den Profilen. So, als zweites Twitterific. Wer Twitter nutzt, wird es lieben. Auch Twitterific ist komplett kostenfrei, die Version. Es gibt da zwar eine Bezahlversion, aber die ist keinesfalls vonnöten. Die unterscheidet sich von der kostenfreien Version nur in dem Sinne, dass ich glaube, alle 10 oder 20 Tweets, die man in seiner Liste hat, in gleicher Größe, wie so ein Tweet normalerweise ist, ein kleines Werbebildchen eingeblendet wird, was man normalerweise komplett überblättert.
Genau, also ich greife da mal eben rein, ich benutze Twitterific ja zum Twittern auf dem Mac. Sehr schöne, wunderbare Geschichte und diese Werbung, die ich da eingeblendet bekomme, die stört mich wirklich nicht, weil ich habe auch so die Lesensart in Twitter, dass ich eben nicht alles lese und auch wenn ich eine Zeit lang nicht Twitter verfolge, dass ich dann einfach nur noch die neuesten Sachen lese und nicht mehr versuche, alles nachzuholen. Von daher ist es mit der Werbung genau das Gleiche. Das überblätter ich ganz einfach und stört mich nicht. Mhm.
So, als nächstes wäre das Programm Shazam. Denke ich mal, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. S-A-Z-A-M. Gibt es auch seit der 2.0er-Version kostenlos im App-Shop und ist einfach eine knuffige Funktion, wie man es vielleicht von anderen Handys auch kennt. Ich denke mal, bei einigen gibt es das schon. Man kann quasi sein iPhone in Richtung irgendeiner Musikquelle richten, halten. Das Ding nimmt für 10 Sekunden die Musik auf, schickt sie an den Dienst und man hat innerhalb von wenigen Sekunden quasi den Titel und den Interpreten auf dem iPhone stehen und hat sofort auch die Links, um beispielsweise in den iTunes-Shop zu gehen und sich das Zeug zu holen. Mhm. Eine richtig klasse Sache, die ich jetzt schon vielfach bei vielen meiner Serien, die ich hier gelegentlich gucke und wo ich mir dann die Soundtracks zusammenstelle, da einfach raussuchen kann.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also Shazam oder wie es auch immer gesprochen wird, ist wunderbar. Und ich habe das auch schon, seitdem ich mein iPhone habe. Und übrigens, David, ja, ich habe mein iPhone schon seit 4 Wochen.
Schön. Das freut mich.
Ja. Das war auch ganz einfach, das zu bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast.
Ja, ich gehe jetzt mal raus weinen.
Ja, ja. Okay. Den David schütten wir jetzt mal kurz vor die Tür. Und währenddessen, eins der nervigen Sachen beim iPhone, was auch anerkanntermaßen und auch von mir unterstützt, massive Kritik am iPhone ist, dass es keine Möglichkeit gibt, dort nativ Files hochzuladen und zu speichern und die dann über das iPhone abzugreifen. Also das iPhone, wenn man unter Windows mit einem Rechner verbindet, meldet es sich selbstverständlich als USB-Drive an und man hat beispielsweise sofort Zugriff über ein Verzeichnis auf die gesamten Bilder der Kamera, die man damit macht und kann die sofort runterladen. Man kann aber eben keinerlei PDF-Dateien, Excel-Dateien oder sonst was auch immer, was man eben gerne eben gerade hätte, das auf dieses Verzeichnis laden und dann über das iPhone wieder darauf zugreifen. Und das ist wirklich eins der Sachen, die bei vielen, vielen anderen Handys seit Jahren Standard sind. Und genau in die Nische preschen mittlerweile doch einige Tools und blöderweise sind das jetzt wirklich Bezahltools, die dieses Manko einfach beseitigen. Teilweise über ziemlich coole Technik. Da wäre einerseits das Programm File Magnet, was leider im Moment nur für den Mac zur Verfügung steht. Was auf dem Mac einfach ein Icon erzeugt und man kann dort alles draufschmeißen, was man gerne auf dem iPhone hätte. Und das wird komplett drahtlos ans iPhone geschickt. Also man braucht daher noch nicht mal mehr das iPhone an den Rechner stöpseln, sondern sobald das iPhone per WLAN verfügbar ist, werden also dort die entsprechenden Dateien aufgespielt. Eine Alternative, die bei mir mittlerweile funktioniert, ich hatte da ein bisschen Startschwierigkeiten, ist das Programm Files. Das ebenfalls für Mac und PC zur Verfügung steht und was den Zugang zum iPhone über eine WebDAV-Schnittstelle herstellt. Ich hatte dort gibt es in den Kommentaren und auch auf der Seite des Herstellers ein Supportforum. Dort haben sich mehrere Windows-Nutzer gemeldet, weil es eigentlich über vor allen Dingen Windows Vista direkt über Windows direkt zugreifbar sein soll. Man soll sich also einfach ein Netzlaufwerk verbinden, man kriegt am iPhone eine URL angezeigt, die man eintragen soll, was die WebDAV-URL ist und man könnte dann wenn es funktioniert, genauso mit einem normalen Windows Explorer als normales Laufwerk auf das iPhone zugreifen, was meine Idealvorstellung wäre und was eben wirklich total klasse wäre, wenn es jetzt funktionieren würde. Im Moment ist es so, dass es bei mir dort noch ein bisschen klemmt, vermutlich auch bei einigen anderen Nutzern. Die Alternative ist hier ein WebDAV-Client direkt sich zu installieren. Ich habe hier einen auf Java-Basis gefunden, der war kostenfrei, nennt sich, muss ich nachgucken. Wo habe ich einen Any-Client? Und über den funktioniert das reibungslos.
Okay.
Also da kann man dann wirklich, da hat man quasi sein Stammverzeichnis, kann Unterverzeichnisse anlegen, kann beliebig Dateien da drauf spielen und hat dann direkt über das iPhone Zugriff. Und ich habe beispielsweise auch meine PowerPoint-Folien jetzt von Erlangen dort mit PowerPoint 2007 erstellt, hochgeladen und der zeigt es ja so anstandslos an.
Was ist jetzt dein Favorit, File Magnet oder Files? Wahrscheinlich nur Files,
weil das ein Mac-User bin, muss ich zwangsweise auf Files zugreifen, aber wie gesagt, zähneknirschend, weil diese Applikationen dann doch ein bisschen Geld kosten. Also die Gruppe Files kostet irgendwie 5,99 Euro, das ist schon ganz schön happig.
Ja,
also wenn man dann eben merkt, dass es eben so, wie es versprochen ist, dass man quasi direkt über den Windows Explorer dort drauf zugreifen kann, wenn man es mit ihrem Netzlaufwerk verbinden kann, wenn das eben gerade nicht funktioniert.
Ich habe gerade nochmal die Links rausgesucht zu den iPhone-Applikationen. Wundert euch nicht, wenn ihr kein iPhone habt und nutzt iTunes nicht und klickt da drauf, das öffnet direkt euer iTunes und dann kommt ihr zu der Programmbeschreibung.
Ja. Also gerade bei diesen ganzen Files-Geschichten, das gibt's, glaube ich, mittlerweile, da ist der App-Shop nicht so sonderlich übersichtlich, dass man da gezielt nach sowas suchen kann. Da gibt's, glaube ich, 3 oder 4 Tools mittlerweile, die das in unterschiedlichster Art und Weise machen. Ich hoffe eigentlich, dass es irgendwann mal wirklich die Möglichkeit, genau so wie es eben läuft, beispielsweise eben über USB-Stick das Laufwerk anzusprechen, was das iPhone direkt schon mal zur Verfügung stellt. Oder vielleicht hört ja Apple dann doch mal die Rufe und schaltet es irgendwann mal frei.
Vielleicht jetzt am Dienstag, denn am Dienstag macht ja Apple so eine Sonderveranstaltung. Da werden ein iPod-Event, mit Steve Jobs. Und erwartet wird ein iPod Nano zum Beispiel, neuer iPod Touch und hoffentlich dann auch die Firmware fürs iPhone 2.1. Aber schauen wir mal, vielleicht ist ja dann da sowas dabei. Das glaube ich zwar nicht, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben.
Ja, das ist, glaube ich, eins der vielfach am meisten gewünschten Features überhaupt, die im Moment dem iPhone noch ein bisschen fehlen.
Also das iPhone ist eigentlich ein ganz schlechter USB-Stick.
Ja. So, und das letzte ist das kleine Programm Bookmarks. Und das ist deshalb so knuffig, weil es die direkte Anbindung an Delicious ist. Und man gibt da einfach einmalig sein Delicious-Login an und hat quasi über das iPhone direkt Zugriff auf seine Bookmarks von Delicious.
Ah, perfekt.
Und ist ebenfalls kostenfrei.
Ja.
So, das war's.
Sehr schön. Ich hätte auch noch zwei Sachen zu sagen zum iPhone. Zwei Empfehlungen. Also ich habe heute, ich weiß nicht, darf ich überhaupt?
Natürlich.
Ich habe heute ganz neu installiert, und zwar, ich muss mal gucken, es heißt genau Autospot. Das ist von der gleichen Firma wie auch das Programm Used Budget, glaube ich, heißt das. Das ist für alle die das iPhone tatsächlich mit einem Telekom-Vertrag, also mit einem T-Mobile-Vertrag nutzen. Damit kann man das Budget überprüfen, aber das Autospot ist ganz praktisch, weil mit den Tarifen, oder ich weiß gar nicht mehr, ob mit allen Tarifen, aber mit den meisten Tarifen von T-Mobile bekommt man ja diese Hotspot-Flat oder den Hotspot-Zugang dazu für diese T-Mobile-Hotspots in Hotels und bei Starbucks und McDonald's und so weiter. Und dieses Programm Autospot lockt das iPhone, sobald es in die Nähe eines T-Mobile-Hotspots kommt, direkt in diesen Hotspot ein. Man braucht nicht mehr über den Safari, über diese Inputfelder eingeben, die ID und das Kreuzchen machen bei AGB und so weiter akzeptieren. Das nimmt einem das Plugin alles ab und das ist sehr praktisch.
Aber ich starte es nur einmal und dann läuft es quasi im Hintergrund, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es wird, glaube ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es im Hintergrund läuft oder ob es überhaupt gestartet werden muss. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe Rezensionen gelesen, ich habe es mir gestern installiert und ich bin noch nicht dazu gekommen, seit gestern Nacht um 3 irgendwie zu einem Starbucks zu fahren oder zu einem McDonald's zu fahren. Aber ich werde es testen und werde es dann nochmal als Kommentar vielleicht auch hinterlassen.
Sehr schön. Dann hoffentlich dann erst dann, wenn ich das auch testen kann.
Oh.
Ja. Okay, wollen wir nicht uns nicht beim bei mir aufhalten. Ja, schöne Geschichte. Ich habe auch gerade die Links da nochmal rausgesucht und auch die vervollständigt. Okay, sind wir soweit durch mit unseren Empfehlungen, ne?
Ja.
Ja, dann kommen wir zur Meckerecke. Ich fange mal an mit Meckern, dass ich mich wieder beruhigen kann, bis die Sendung zu Ende ist. Was ich bemeckern möchte, ist der Dienst Stay Friends. Hat Spiegel auch mal irgendwann adaptiert und auf ihre Webseite eingebunden. Stay Friends ist dazu da, dass man ehemalige Klassenkollegen, Klassenkameraden, Klassenfreunde, keine Ahnung, wie man sie nennt, von damals wiederfindet. Also die Leute, die einen in der Klasse so auf den Senkel gegangen sind. Im Prinzip ist es ein schöner Dienst, der scheint auch irgendwie Anklang zu finden überall, denn ich hätte theoretischerweise, und das ist eben mein Mecker-Kritikpunkt, theoretischerweise hätte ich schon Kontakt aufnehmen können zu einigen anderen, also es waren echt einige Klassenkameraden, die habe ich übers Internet nicht finden können, aber irgendwie haben sich bei Stay Friends angemeldet, haben da gesehen, Mensch, mit dem war ich auf einer Schule und ich schreibe ihn mal an. Und genau das ist das Problem. Wenn man nicht für ganz, ganz teures Geld einen Account dafür hat, also wenn man denen kein Geld in den Rachen schiebt, dann kann man die Nachrichten dieser Freunde, die einen anschreiben, a. nicht lesen, beziehungsweise nicht vollständig lesen und b. auch nicht beantworten. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn ich vom Freund, den ich ganz, ganz lange nicht getroffen habe, keine E-Mail hat, keine sonstiges, was, der hat mich angeschrieben, hat mich gefunden und das war erst letzte Woche. Nee, Quatsch, diese Woche war das. Ich hatte nämlich ein Konto da und hat geschrieben, Mensch, wie geht's dir? Und bla, blubs, was machst du? Wo lebst du? Und ich konnte nur 20% der Nachricht sehen, weil der Rest war ausgegraut. Hätte ich erst lesen können, hätte ich dafür Geld bezahlt. Und als ich auf Antworten geklickt habe, hätte mir das auch nichts genutzt, weil er war natürlich auch kein Nutzer dieses teuren Accounts und hätte es eh nicht lesen können. Also von daher, das Ding ist eine Kommunikationsplattform ohne Kommunikationsmöglichkeit.
Und wenn ich einhaken kann, die Profile sind meines Wissens auch so abgeschottet, dass du eben an eine eventuelle E-Mail-Adresse, glaube ich, auch nur rankommst als zahlendes Mitglied. Also es wird wirklich komplett von dir geblockt.
Eben, und das ist die Schwierigkeit. Also sie bieten dir die Möglichkeit, Freunde zu finden, aber nicht die Möglichkeit, einen Kontakt aufzunehmen. Und das ist deswegen so ärgerlich, weil du noch nicht mal Basismöglichkeiten hast, einen Kontakt herzustellen, indem du eine E-Mail hast oder was auch immer. Zumindest, dass du im Ansatz irgendwas machen kannst. Ja, also du musst Geld dafür bezahlen, damit der Dienst einen Sinn macht. Und deswegen habe ich echt die Schnauze voll gehabt diese Woche und habe meinen Account gelöscht, weil ich finde es eine Frechheit. Also Xing geht mir auch tierisch auf den Senkel, dass man sich noch nicht mal irgendwie Nachrichten schreiben kann. Aber bei Xing komme ich zumindest an die E-Mail-Adressen ran. Von daher geht das noch so. Aber Stay Friends, muss ich sagen, bah, weg. Also habe ich gelöscht den Account, was übrigens problemlos ging. Und dann schauen wir mal. So, zweite Geschichte, über die ich meckern möchte, ist das Unverständnis einiger Journalisten und einiger Journalistenhäuser, wie sie mit dem Internet umgehen, und zwar speziell mit dem Medium Videos. Und zwar interessiere ich mich ja noch nicht hauptsächlich für Autos, aber ein bisschen, lese zum Beispiel die Autobild und lese auch beim Spiegel manchmal den einen oder anderen Beitrag, wenn es ums Auto geht, und natürlich auch die Autobild, und beide machen einen fatalen Fehler. Denn sie nutzen, wie gesagt, das Medium Internet nicht so, also Video, wie sich das eigentlich gehört. Und zwar sind in vieler Munde jetzt die ganzen E-Fahrzeuge, also Elektronikfahrzeuge, also entweder diese Hybridfahrzeuge oder die Fahrzeuge wie den Tesla Roadster aus den USA, die ausschließlich mit Strom funktionieren, also die ausschließlich mit Strom fahren. Und ich als Normalbürger, der ich ja nur jetzt Benzinmotoren und Dieselmotoren kenne, hätte mir ganz gerne vorgestellt, wie es so ist. Also wie hört sich so ein E-Fahrzeug an, wenn das auf der Straße fährt? Ist das wirklich so, wie sie alle geschrieben haben, also Spiegel und Autobild, wie sie geschrieben haben, wirklich lautlos? Ist es ganz leise oder gibt es da so ein permanentes Fiepen? Oder wie hört sich das zum Beispiel für mich an? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt der reine Elektroantrieb übergeht auf und der Benzinmotor im Hybrid, der schaltet sich zu? Merkt man das? Hört man das? Und beide, Spiegel als auch Autobild, haben natürlich ein Video zu ihren Artikeln über diesen Golf Twin Drive und Tesla Roadster zum Beispiel gemacht. Und beide machen den Fehler, dass sie permanent in diesem Video Hintergrundmusik spielen. Und diese Hintergrundmusik, da kann man natürlich gar nicht hören, wie sich so ein E-Roadster anhört auf der Straße. Das heißt, ich hätte das Medium Internet Video dazu genutzt, um eigentlich mal den Zuschauern zu zeigen, Mensch, guck mal, so hört sich das Ding an. Du brauchst keine Angst zu haben vor dieser Technologie. Das ist was, weil es passiert im Hintergrund und wir zeigen dir, wie das jetzt stattfinden kann, ja. Aber stattdessen machen sie nichts anderes, als ihren Artikel, den sie quasi geschrieben haben, einfach nur zu verbildern und packen da Musik drüber und der Mehrwert fehlt einfach. Und ich möchte mich, wie gesagt, diese Woche darüber aufregen, dass sie zwar das Medium Internet in Sachen Video nutzen, aber den Sinn und Zweck des Ganzen überhaupt nicht verstanden haben. So, jetzt habe ich mir ausgekotzt.
Gut, dann mache ich mal weiter. Ja, ein Problem, was mich, oder eine nervige Situation, die ich vor genau 3 Tagen hatte, oder 4 Tagen am Donnerstag jedenfalls, oder nee, Mittwochabend, als ich im Hotel in Erlangen angekommen bin, war, dass zwar auf meinem Schreibtisch ein wunderschönes Kabel lag, um mich direkt per WLAN, per LAN mit meinem Notebook ins Internet einzuwählen, ich aber dann gleich auf dem Schreibtisch eine Preisliste gefunden habe, wofür die Möglichkeit, die nächsten 24 Stunden in irgendeiner Form das Internet zu benutzen, zum lächerlichen Schnäppchenpreis von 22 Euro angeboten wurde. Mit dem Sonderangebot bei reduzierter Datenrate oder deutlich reduzierter Datenrate für immer noch den fast verschwindenden 19 Euro da eine entsprechende Möglichkeit geboten wurde fürs Internet. Und das finde ich einfach in der heutigen Zeit einfach nur noch eine Abzocke. Also das ging mir so tierisch auf die Nerven, dass dort derartige Summen für so einen Lavidan-Dienst mittlerweile verlangt werden.
Entschuldigung, ich war jetzt auch im Hotel in Berlin, wo die Kosten wurden Gott sei Dank von Microsoft übernommen. Aber ich hätte, da gab es auch 2 Möglichkeiten. Einerseits einen Code eingeben, da hätte ich irgendwie eine Karte kaufen können. Die 2. Möglichkeit ist, das Internet für 1 Stunde zu nutzen. Mhm. Und habe ich mir den Preis nicht gemerkt. Und dann war die Möglichkeit, was ich natürlich genommen habe, auch wenn ich keine 24 Stunden da bin, für 24 Stunden Internetnutzung. Und das hätte mich gekostet, hätte ich das bezahlt, 10 Euro. Und wo ich mir auch überlege, sag mal, also für mich gehört es inzwischen dazu, dass ein Hotel, in dem ich übernachte, WLAN kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist für mich einfach Standard, finde ich.
Also 10 Euro sind schon viel, aber im Vergleich zu dem, was normalerweise eben ein Wasser in der Minibar kostet, ist es immer noch verständlich.
Klingt nach Schweizer Preisen, was du da...
22 Euro sind einfach, das ist ja nochmal über das Doppelte, das geht einfach nicht.
Ja, das ist
eine Frechheit. Also das fand ich wirklich als eine Frechheit.
Ja,
und das Zweite, was mich, das ist glaube ich schon ein paar Tage länger her, ist das Desaster, was den Jungs bei dem Redesign bei jQuery passiert ist. Und jQuery hat also vor ein paar Tagen erst ein meiner Meinung nach richtig cooles, frisches Redesign seiner Seite hingelegt. Es war vorher recht bieder und relativ übersichtlich und hat jetzt, sieht jetzt, ist sehr dunkel gehalten, das neue Layout, schwarz, schön durchgestylt und hat im oberen Teil eingefügt gehabt ein Graffiti mit einem darauf gesetzten Slogan Be a JavaScript Rockstar. Und vielleicht zur Erklärung, wie auch den Jungs das, denke ich mal, entstanden ist, jQuery hat sich in den letzten Jahren oder vor allem in den letzten 1,5 bis 2 Jahren hat sich eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Also es ist, so wie ich das sehe, eines der JavaScript-Frameworks, die eine unglaublich große Dynamik an den Tag legen und Entwicklungssprünge. Wenn man sich anguckt, wie jQuery sich selber entwickelt hat, die letzten Releases da eine Geschwindigkeitsverbesserung nach der anderen gekommen ist. jQuery UI, was mit der 1.5 oder mit dem Sprung 1.0 im Frühjahr diesen Jahres, die 1.5 im Mai oder Anfang Juni diesen Jahres hingelegt hat. Also dort geht es deutlich vorwärts. Plugins erscheinen für jQuery fast im Tagesrhythmus und werden eben super gehostet auf der Webseite. Man hat eine super API-Dokumentation, die gerade erst überarbeitet wurde. Also da passiert unglaublich viel. Und demzufolge haben natürlich die Jungs auch aufgrund der Unterstützung durch die Community entsprechend, eine breite Brust an den Tag gelegt und wollten eben jetzt hier auch entsprechend schönen Auftritt mit einem schönen Slogan beginnen. Und das ist in der Community irgendwie überhaupt nicht angekommen, zumindest in Teilen, und hat dazu geführt, dass es innerhalb weniger Stunden eine extrem heftige Diskussion im jQuery-Blog gegeben hat, wo wirklich teilweise unter der Gürtellinie diskutiert wurde und dafür gesorgt hat, dass innerhalb von weniger als 24 Stunden dieser Slogan und dieses Graffiti via JavaScript Rockstar komplett wieder von der Seite verschwunden ist. Und das fand ich einfach eine Reaktion, unabhängig davon, ob das der Community jetzt gefällt oder nicht, in derartiger Weise auf so ein Projekt einzuprügeln, das fand ich einfach nicht in Ordnung.
Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht gerade schön, ich habe mir das Screenshot angeschaut, ich finde es auch nicht gerade schön, was sie da gemacht haben, aber was ist daran schlimm?
Ja, also ich sehe es einfach so, genauso wie bei Büchern, so ein Produkt oder so ein Projekt, gerade wie jQuery, das wird nicht bewertet davon, wie die Homepage aussieht. Ne? Also gerade in dem Bereich, wo es um Professionalität geht, also wer da darauf guckt, wie die Webseite aussieht, ist sicherlich, wenn sie grottenhässlich ist, mag das sein, dass man sagt, was haben die Leute da wirklich im Kopf, aber ich glaube, das Problem, darum geht es hier nicht. Ja, also jQuery hat einfach aufgrund der jahrelangen Entwicklung, was die Leute machen und vor allem wie sie es angehen, gezeigt, wie professionell sie sind. Und das einfach an der Stelle auf so 3-4 Wörter zu reduzieren und zu sagen, wenn er so einen Mist schreibt, dann unterstützen wir euch nicht mehr, das fand ich einfach ein bisschen daneben.
Ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die Reaktion. Null.
Ja.
Ja, haben wir aber auch nochmal verlinkt.
Ja. Und wie gesagt, nach 24 Stunden, jetzt ist die Seite erstmal ein bisschen reduziert. Im Moment fehlt ihr ein bisschen der Hingucker. Und ich hoffe einfach, dass sie entsprechend adäquaten Ersatz finden. Mhm. Dass die Seite ein bisschen hübscher wieder wird.
Okay, sehr schön.
Das Stefan? Ja, du hast ja schon eingeleitet mit dem Thema Stay Friends. Oliver Thiel von Stay Friends ist ja einer meiner besten Freunde. Was ich daran sehe, dass er mir ständig schreibt... Ich weiß nicht, es wird viele andere Stay Friends-Nutzer geben, die auch ständig Post von ihm bekommen. Ich weiß, er ist ein viel beschäftigter Mensch dadurch. Aber also das ist einfach eine Sache, die ich auch nicht in Ordnung finde. Wobei, David, natürlich ist das deren Geschäftsmodell, aber es ist fraglich, ich meine, sie müssen halt nicht überleben, ne? Das werden sie auch in der nächsten Zeit wahrscheinlich dann irgendwann merken. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Leute so. Naja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, bekloppt sind, aber so naiv sind, so viel Geld zu bezahlen, um dann irgendwie Kontakt zu den Leuten aufzunehmen, die sie da drin haben, wenn sie die gleichen Leute doch bei StudiVZ oder Facebook finden. Oder halt im Zweifelsfall auch bei Xing. Ich finde es nicht notwendig, dieses Netzwerk. Also ich finde es wirklich sehr überflüssig. Ja. Mittlerweile geht mir ziemlich auf den Keks, dass ich merke, also ich bin im Gegensatz zu anderen Leuten, die wirklich in jedem, Netzwerk ein Profil haben, geht es mir jetzt mittlerweile auch ziemlich auf den Keks, dass ich irgendwie 4-5 verschiedene Profile pflegen muss. Alleine wenn ich jetzt auf die Business-Seite gucke, irgendwie Xing, LinkedIn und Plaxo gibt es ja jetzt auch.
Oh ja.
Das sind so 3 Sachen, die man so pflegen darf, muss, soll und auch will, wenn man irgendwie möchte, dass die ganzen Leute Kontakt zu einem halten und die Kontaktdaten ständig aktuell sind und die Firmen, für die man arbeitet, drin vorkommen und so weiter. Aber ja, die privaten Netzwerke, die werden halt auch immer mehr. Also da gibt es ja das StudiVZ, da gibt es jetzt mein VZ als Ableger, die sind ja beide Gott sei Dank noch zusammen. Und dann gibt es Facebook, was jetzt übrigens ein Redesign hingelegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Man kann ja in das neue Facebook mittlerweile wechseln.
Nö.
Okay. Also man kann, wenn man ins Facebook geht, kann man oben irgendwie klicken auf, möchtest du das neue Facebook dir ansehen oder möchtest du da drin weiterarbeiten? Ja, nein. Und dann kann man dahin wechseln. Genauso kann man jetzt momentan auch wieder zurückwechseln. Mir geht es einfach auf den Senkel, dass ich überall alle Informationen, alle, vor allen Dingen alle Statusmitteilungen, dass es nicht mal eine gemeinsame API gibt für die Statusmitteilungen, dass man irgendwie in irgendeinem Webdienst eine Statusmitteilung zum Beispiel in Twitter veröffentlicht und dass die dann automatisch überall übernommen wird, das wäre doch mal wirklich jetzt eine schöne Sache, die mir viel Schreibarbeit ersparen würde.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich es auch manchmal ganz gut, dass die Leute nicht alles lesen, was ich bei Twitter schreibe.
Ich habe 11 Freundesanfragen bei Facebook. Ist das ein Indiz dafür, dass ich schon viele, viele Wochen nicht auf diesem Dienst war? Ja, ne?
Ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, das ist das eine, was mich ein bisschen stört. Und das andere, was mich auch stört, sind faule Designer. Und zwar erlebe ich es immer wieder, dass ich von Agenturen Layouts bekomme, nicht so häufig, aber doch schon immer mal wieder Layouts bekomme, die wirklich so unvorteilhaft, sage ich jetzt mal vorsichtig, formatiert sind. Ich sage nur Ebene Kopie 3, Kopie 23 und solche Geschichten. Also ich mag es nicht. Designer, bitte reißt euch mal am Riemen und sorgt dafür, dass ihr eure Ebenen so benennt und eure Gruppen so verschachtelt, dass man damit arbeiten kann. Es wird nämlich auf Dauer, weiß nicht, ich habe letztens ein Projekt gehabt, da habe ich eine Woche für angeboten, dann habe ich die PSD-Dateien dazu bekommen und habe irgendwie 2 Tage gebraucht, bis ich die PSD-Dateien so aufgebaut hatte wieder, dass ich damit arbeiten konnte, dass ich die ganzen Ebenen in die Gruppen geschoben hatte und so. Also das war ein so unglaubliches Durcheinander und so unverständlich, dass das einfach nicht geht. Und das würde allen Seiten helfen. Das hilft auch im Nachhinein dem Projekt, wenn man mal wieder rein muss, wenn man was am Layout verändern muss oder wenn der Kunde plötzlich sagt, ich will das und das nicht haben, dann nach 2 Wochen nochmal in die PSD-Datei zu schauen und die Ebene rauszusuchen, wo eben dies und jenes drin ist. Das dann eben abzuschalten oder umzuändern, ist ganz leicht und da sollte man doch einfach von Anfang an, genauso wie wir Programmierer uns auch, mit der Dokumentation, der Struktur und den Coding-Guidelines nach Standards richten müssen, sollten sich die Designer auch mal am Riemen reißen und ihre Arbeit mal nicht zu künstlerisch, sondern auch mal ein bisschen systematisch angehen.
Ich kann das absolut gut nachvollziehen. Hatte auch gerade vorletzte Woche ein Photoshop-Dokument eines Kollegen gehabt, ohne Ordner, ohne Struktur, ohne farbliche Vorhebungen. Es war fürchterlich, ja, weil ich das ein bisschen überarbeiten musste. Ganz schrecklich. Und auch in Sachen CSS oder HTML, wenn ich mir irgendwas von anderen Kollegen anschaue, frage ich zunächst mal, ist es valide? Ja, ist valide. Ist strukturiert ordentlich? Ja, okay, dann komme ich vorbei. Weil vorher schaue ich mir das erst gar nicht an, weil ich keine Lust habe. Ich kann damit nicht arbeiten. Ich brauche, wie gesagt, eine saubere Basis. Oder vielleicht will ich gar nicht damit arbeiten, aber ich kann es echt gut nachvollziehen.
Absolut.
Tja, dann haben wir ja alle schön gemeckert jetzt, ne? Ist die Luft raus?
Also es reicht eigentlich, oder?
Ja, ich denke auch. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, was wir insgesamt haben. Ich glaube, wir haben 1:30, Trailer hin und her, 1:35 schaffen wir. Schöne Länge für diejenigen, denen das jetzt ein bisschen zu lang war. Es gab den einen oder anderen Kommentar. Kleiner Tipp, es gibt eine Pause-Taste, zumindest auf dem iPod könnt ihr draufdrücken und das einen anderen Tag weiterhören. In diesem Sinne sage ich danke, dass ihr euren Sonntag versaut habt und mitgemacht habt bei Technikwürze. Und schönen Dank, wie gesagt, an Dirk Jesse.
Kein Problem, immer wieder gern.
Und den Stefan Nitsche.
Auch immer wieder gern.
Und ich komme drauf zurück, bei euch beiden. Alles klar, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Und ich werde die Sendung erst heute Nachmittag schneiden und dann heute Abend online stellen. Also wünsche ich euch ansonsten auch eine schöne nächste Woche. Bis dahin. Bye-bye. Ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.
Sag ich mal, Rekord. Was haben wir denn?
Moment. Ich muss noch ganz kurz in das Dokument rein, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, welche Themen ich dann aufgeschrieben habe.
Das macht nichts.